DW Menschen und Märkte.
Warnung vor Notstand in Großbritannien. Facebooks Like-Button vor Gericht. Altersvorsorge mit Aktien und Turbulenzen in der Luftfahrt. All das jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. Der Austritt Großbritanniens aus der EU rückt näher. Bis Ende Oktober will Boris Johnson, der neue Premierminister, den Brexit vollzogen haben. Notfalls auch als Hard Brexit, also ohne ein Abkommen mit der EU. Diese Aussicht macht Wirtschaftsvertreter auf der Insel zunehmend nervös. Der britische Unternehmensverband rief seine Mitglieder heute dazu auf, sich auf den Notstand vorzubereiten. Premier Johnson machte sich unterdessen auf eine schwierige Reise nach Schottland. Rolf Bühlmann.
Es kommt so einiges zusammen bei Boris Johnsons Reise heute nach Schottland. Schottland lehnt den Brexit ab. Eine Zweidrittelmehrheit hat für den Verbleib in der EU gestimmt. Schottland mag Boris Johnson nicht besonders. Bei Vorwahlumfragen haben sich gerade mal 20% für ihn als neuen Parteichef und Premierminister ausgesprochen. Und in Schottland kritisiert ihn sogar die eigene Partei. Ruth Davidson, die Vorsitzende der schottischen Tories, lehnt den No-Deal-Brexit ab, weil sie fürchtet, dass damit die Konkurrenz von der Scottish National Party gestärkt werden könnte. Wie gesagt, es kommt einiges zusammen, was Johnsons Besuch heute in Schottland unangenehm machen könnte. Aber er kommt mit dem politischen Allheilmittel für solche Fälle. Er bringt Geld mit. 300 Millionen Pfund, die die neue Regierung in ländlichen Regionen von Schottland, Wales und Nordirland investieren will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, trotz aller Kritik, die Regierung hält unbedingt fest an ihrem Kurs. Außenminister Raab hat heute wieder betont,
erstens, dass wir den Brexit bis Ende Oktober hinbekommen werden und zweitens, dass wir zwar einen Deal mit unseren Freunden und Partnern der EU wollen, dass aber die undemokratische Lösung für die innerirische Grenze wegfallen muss. Die EU muss sich bewegen und wenn sie das nicht tut, ist es unheimlich wichtig, dass wir auf alles eingestellt sind.
Die EU also müsse sich bewegen, was die EU bekanntlich anders sieht. Deshalb will ja die britische Regierung die Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit mit Hochdruck vorantreiben. Und tatsächlich bleibt da noch viel zu tun. Der britische Industrieverband CBI warnt, 24 von 27 Sektoren, in die CBI die britische Wirtschaft aufgeteilt hat, würden durch den Brexit erschüttert. Und es gäbe eine Grenze dafür, worauf man sich vorbereiten könne, sagt Josh Hardy vom Industrieverband.
Wenn man einen Sturm aufziehen sieht, dann fängt man an, Sandsäcke zu stapeln. Das heißt nicht, dass man die Flut aufhalten kann. Die Küche geht wahrscheinlich verloren, aber man schafft es vielleicht, das Schlafzimmer zu retten.
Diese, um im Bild zu bleiben, Hochwassergefahr, die der Brexit mit sich bringt, hat Boris Johnson natürlich auch erkannt. Die Brexit-Vorbereitungen sind deshalb auch organisatorisch zu einem der zentralen Punkte seiner Regierung geworden. 6 Minister werden sich ab sofort 2-mal die Woche unter Leitung des Premierministers treffen, um alle Entscheidungen zu dem Thema zu treffen und aufeinander abzustimmen. In der britischen Presse ist von einem War Cabinet die Rede, eine Art Kriegskabinett. Und eine Ebene darunter wird es einen täglichen Arbeitskreis geben, in dem die Umsetzung dieser Beschlüsse vorangetrieben wird und unter der Leitung von Michael Gove, Johnsons rechter Hand. Was derzeit noch völlig unklar ist, ist die Frage, wie es um die politischen Mehrheiten für einen harten Brexit steht. Der konservative Politiker Oliver Medwin, einer der engsten Mitarbeiter des früheren Premierministers Cameron, sagt, es gäbe eine Mehrheit im Unterhaus gegen einen Austritt ohne Abkommen. Doch man bräuchte ja auch eine Mehrheit für eine wie auch immer aussehende Alternative zu diesem No-Deal-Brexit, sagt Medwin. Und
ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, wie eine solche Mehrheit zustande kommen soll. Und ich fürchte, dass das bis zum letzten Moment so bleiben wird.
Ratlosigkeit vor dem Brexit, Rolf Bühlmann berichtete. Wer bei Facebook kundtun möchte, dass ihm ein Posting gefällt, klickt auf den Like-Button und reckt damit symbolisch den Daumen. Doch es gibt Menschen, die nie auf diesen Button klicken. Vielleicht, weil sie das kindisch oder unterkomplex finden, weil sie ihre Vorlieben lieber für sich behalten und vielleicht auch, weil sie gar nicht bei Facebook sind. Macht alles nichts, dachte sich Facebook. Denn es gibt Webseiten, auf denen ein eingebetteter Like-Button für das Unternehmen spioniert. Der Europäische Gerichtshof entschied heute, dass das so nicht in Ordnung ist. Bernd Wolf.
Was sich die Online-Firma Fashion ID, eine Tochter der Düsseldorfer Peek und Kloppenburg KG, da leistete, war schon dreist. Besuchte jemand ihre Webseite, um sich Modeartikel anzuschauen, krallte sich Fashion ID dessen Daten. IP-Adresse, Webbrowserkennung, Datum und Zeit des Besuches und damit sein Surfverhalten. Dann wanderten die Daten auf die irische Insel, wo Facebook vor allem aus steuerlichen Gründen seinen Europasitz hat. Der Besucher merkte und wusste nichts davon. Das alles passierte automatisch mit dem Plugin Facebook gefällt mir. Selbst wenn der oder die Modeinteressierten den Like-Button gar nicht geklickt hatten, selbst wenn sie gar nicht Mitglied bei Facebook waren. Der wirtschaftliche Hintergrund beider Fashion-IDs und Facebooks Werbung wurde optimiert. Gegen dieses Geschäftsmodell hat die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich geklagt. Denn der EuGH sagt, stillschweigend habe Fashion-ID in die Übermittlung der Daten eingewilligt. Deswegen werde jetzt die Verantwortung dafür, wie mit personenbezogenen Daten auf sogenannten Plugins, wie etwa dem Facebook-Gefällt-mir-Button, umzugehen ist, konkreter geregelt. Facebook als Hauptnutznießer dieser Daten fällt dabei die größte Verantwortung zu. Webseitenbetreibern fällt nur so viel Verantwortung zu, wie sie an der Erhebung und Verarbeitung der Kundendaten auch tatsächlich beteiligt sind. Für die Zukunft schreiben die höchsten EU-Richter vor, die Webseitenbetreiber müssen bei ihren Besuchern für Erhebung und Übermittlung der Daten vorher eine Einwilligung einholen. Nach der Übermittlung der Daten an Facebook in Irland ist nur noch das Netzwerk verantwortlich. Nach diesem Urteil dürfte es zur Standardpflicht werden, für alle Webseitenbetreiber mit Werbeangeboten in Plugins, sich von den Seitenbesuchern per Klick deren Zustimmung zu holen. Der EuGH erklärte auch, dass Verbraucherschutzverbände bei mutmaßlichen Verstößen gegen Datenschutz für die Bürger klagen dürfen.
Bernd Wolf über das Urteil zum Like-Button. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass beim Besuch von Webseiten demnächst noch ein weiteres Fenster aufgeht, das per OK-Klick Zustimmung zu einem Text einfordert, den kein Mensch lesen wird. Belgien hat 2 Atomreaktoren und die sorgen durch Störfälle immer wieder für Schlagzeilen. Eigentlich sollten die Kraftwerke bis 2015 vom Netz genommen werden, doch dann beschloss eine neue Regierung, die Laufzeit um 10 Jahre zu verlängern. Weil es dabei keine Umweltprüfung gab, hat Belgien gegen EU-Recht verstoßen, urteilte heute der Europäische Gerichtshof. Trotzdem müssen die Kraftwerke nicht sofort abgeschaltet werden. Gigi Deppe.
Beide Atomkraftwerke in Belgien machen den deutschen Nachbarn in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Angst. Das Kraftwerk Tihange liegt 65 Kilometer von der nordrhein-westfälischen Grenze entfernt, das Kraftwerk Doel, geschrieben D-O-E-L, an der Schelde südlich der Niederlanden 130 Kilometer zu unserer Grenze. In Doel, das teilweise über 40 Jahre alt ist, werden immer wieder zahlreiche Risse entdeckt. 2003 beschloss deshalb die damalige belgische Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen den Ausstieg aus der Atomkraft, und zwar ab 2015. Aber die konservative Nachfolgeregierung hat die Sache verlängert, aus Sorge um die Stromversorgung. Denn beide Atomkraftwerke, Tihange und Doel, liefern rund die Hälfte des belgischen Stroms. Jetzt soll der Ausstieg erst 2025 losgehen. Der Betreiber musste dafür investieren, sollte die Anlagen modernisieren und auf den aktuellen Sicherheitsstandard bringen. Aber 2 belgische Umweltvereinigungen haben geklagt. Die Sache sei ohne Umweltverträglichkeitsprüfung beschlossen worden und ohne die Öffentlichkeit zu beteiligen. Der belgische Verfassungsgerichtshof hat die Sache daraufhin dem EuGH vorgelegt. Was sagen die europäischen Umweltgesetze dazu? Die obersten Richter der EU haben nun entschieden, ja, für so eine Laufzeitverlängerung von 10 Jahren muss es zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Und zwar vor dem Erlass des Gesetzes, das längere Laufzeiten erlaubt. Also hätte vor der Verlängerung der Meiler in Doel erst eine sorgfältige Prüfung erfolgen müssen. Vor allem, da Doel so nah an der niederländischen Grenze liegt. Deswegen hätte es auch ein grenzüberschreitendes Prüfverfahren geben müssen. Aber ganz wichtig, die Richter lassen Ausnahmen zu. Ausnahmen seien erlaubt, nämlich dann, wenn eine dringende und schwerwiegende Gefahr besteht, dass die Stromversorgung unterbrochen wird. Angenommen, das wäre in Belgien der Fall gewesen, hätte die belgische Regierung aber mindestens die Öffentlichkeit und die EU-Kommission unterrichten müssen. Die Regierung hätte auch das Parlament in Belgien genauer über die ganze Sache informieren müssen. Für die belgischen Umweltaktivisten, die gegen die Laufzeitverlängerung geklagt haben, deswegen erstmal nur ein vorläufiger Erfolg. Der belgische Verfassungsgerichtshof muss nun noch prüfen, ob die belgische Stromversorgung wirklich zusammengebrochen wäre. Die EU-Richter geben den belgischen Kollegen aber einen Hinweis. Auf die Prüfung kann nur verzichtet werden, wenn es für die Stromversorgung gar keine andere Lösung gegeben hätte, insbesondere im Rahmen des Binnenmarkts. Und Sonderregeln gibt es nur für den absolut Nötigen, also für einen sehr begrenzten Zeitraum.
Der deutsche Manager Ron Sommer feiert heute seinen 70. Geburtstag. In den 1990er Jahren war er Vorstandschef der Deutschen Telekom und in seiner Amtszeit fiel der Börsengang der einstigen Staatsfirma. Der Rummel um die T-Aktie löste ein Börsenfieber aus, das allerdings nicht lange währte. Heute kostet die Aktie fast genauso viel wie vor 25 Jahren. Und das Interesse der meisten Deutschen an Aktien ist völlig eingeschlafen. Auch bei der Altersvorsorge spielen Aktien hierzulande eine untergeordnete Rolle. Ganz im Gegensatz zu einigen europäischen Nachbarländern. Dieter Reck.
Viele Menschen machen sich Sorgen um ihr Auskommen im Alter. Und das mit gutem Grund. In einer immer älter werdenden Gesellschaft müssen immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentenempfänger aufkommen.
Ja, ich sage auch jetzt den Satz: Die Rente ist sicher.
Der legendäre Satz des ehemaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm aus dem Jahr 1986 erscheint heute manchem wie ein schlechter Scherz. Zumindest die Frage, in welcher Höhe ist die gesetzliche Rente sicher, drängt sich auf. Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut fordert deshalb ein Umsteuern bei der Rente.
Aktien sind einfach sehr renditestarke Finanzprodukte. Und in der lang andauernden Niedrigzinsphase gibt es keine Alternative zu Aktien. Und insofern ist wichtig, dass gerade bei so langen Sparvorgängen wie für die Rente die Aktie zum Einsatz kommt.
Aktuell kommen in Deutschland 75% der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Lediglich ein Viertel stammt aus anderen Quellen, für die man während seines Berufslebens angespart hat. Norbert Kuhn vom Aktieninstitut plädiert dafür, das zu ändern.
Hier stellen wir uns eine etwas angemessene Mischung vor. Man kann sich da an anderen Ländern orientieren, die eben mindestens 35 oder mehr Prozent aus einem Ansparverfahren der Renten finanzieren. Und das wäre so der Maßstab, an dem man sich orientieren könnte.
In dieses Ansparverfahren sollen Aktien einbezogen werden. In Schweden beispielsweise kommen 34% der Rentenleistungen aus diesem Anspartopf. In Großbritannien sind es 58%, in Dänemark sogar 83%. Für Christine Bortenlänger sind diese hohen Anteile an der Rente logische Folge der hohen Rendite von Aktien.
Es gibt ganz, ganz viele Studien, die sogar wenn man 100 Jahre zurückgeht, zeigen, dass wenn man länger als 13 Jahre in Aktien spart, keinen Verlust mehr macht.
Da Rentensparen über Zeiträume von 30, 40 Jahren läuft, kann man nach Auskunft von Christine Bortenlänger mit Renditen rechnen, die weit über anderen Anlagemöglichkeiten liegen. Die Ansparzahlungen für Aktien sollen die Beiträge für die gesetzliche Rente ergänzen. Norbert Kuhn.
Wir möchten eben, dass sie automatisch einbezogen werden vom Arbeitgeber oder von wem auch immer, aber sie können widersprechen.
Das heißt, das Prinzip der Freiwilligkeit soll erhalten bleiben. Dennoch, ganz einfach wird es nicht sein, die börsenskeptischen Deutschen für Aktien als Baustein ihrer Altersvorsorge einzunehmen. Christine Bortenlänger setzt da auf das Vorbild anderer Länder.
Das ist ja in den anderen Ländern teilweise schon sehr, sehr lange geschehen. Das heißt, man kann ganz gut vorrechnen, was man dort an Rente bekäme im Vergleich zu dem, was hier jetzt an Rente ausgezahlt wird.
Und das ist ein immerhin bedenkenswertes Argument.
Zum Schluss noch ein Blick an die Börse in Frankfurt. Dort wurde der Handel heute von Meldungen aus der Luftfahrtindustrie beherrscht. Europas größter Billigflieger Ryanair und die deutsche Lufthansa legten heute Zahlen vor. Die zeigen, dass es in der Branche einige Turbulenzen gibt. Ulla Herrmann berichtet.
Fliegen ist billiger als Bahnfahren. Es darf ruhig teurer werden, sagt der Chef des Münchner Flughafens Michael Kaklo. Ein Flug nach New York könnte für ihn auch 200 Euro mehr kosten. Die günstigen Flüge, der harte Preiskampf in der Branche, setzen den Fluggesellschaften zu. So verdiente der irische Billigflieger Ryanair in den Monaten April bis Juni nur noch 243 Millionen Euro. Das waren 21% weniger als im Vorjahr. Auch die Kosten für Treibstoff, die Flughafengebühren und das Personal belasteten die Bilanz des Unternehmens. Sie konnten durch die Ticketpreise nicht ausgeglichen werden. Oliver Roth von der Otto Seidler Bank zu den Gründen für diese Entwicklung.
Die Gründe sind, dass man in der Realität angekommen ist. Die Kosten steigen, gerade die Personalkosten steigen. Viele Mitarbeiter wollen eben nicht mehr unter diesen, ich sage jetzt mal, sehr rudimentären Rahmenbedingungen arbeiten für relativ wenig Geld mit viel Arbeitszeit. Die formieren sich jetzt in vielen Ländern eben auch gewerkschaftlich.
In Verbindung mit dem harten Wettbewerb schmälert das den Gewinn des Unternehmens. Unter den Rabattschlachten am Himmel leidet auch Eurowings. Der Billigableger der deutschen Lufthansa dürfte in diesem Jahr in die roten Zahlen fliegen. Unter Druck steht die Lufthansa-Mutter selbst. Die deutsche Fluggesellschaft will auf die härteren Zeiten mit einem Umbau reagieren. Lufthansa-Chef Carsten Spohr denkt auch wegen des Drängens von Investoren über eine neuere, schlankere Holdingstruktur nach. Auf die Luftfahrtbranche aber kommen noch ganz andere Herausforderungen zu. Erneut Oliver Roth.
Diese Thematik Luftverschmutzung, bessere Welt, saubere Energie. Auch da hat die Luftfahrtbranche natürlich einiges zu erwarten. Da kommt einiges auf sie zu, ähnlich wie das bei den Automobilen ist, ähnlich vielleicht wie das auch bei der Chemie schon war.
Zu Beginn der neuen Börsenwoche sehen Anleger die Herausforderungen für die Luftfahrtbranche noch gelassen. Aktien der Lufthansa legen knapp 1% zu. Doch die Lufthansa-Aktie hat innerhalb von 3 Monaten bereits 18% eingebüßt. Leicht abwärts geht es zum Wochenstart auch mit Ryanair-Papieren.
Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.